Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und zuständig hier auch für die Vermögensverwaltung.
Und hier ist Andi Groß vom Börsenradio, Deutschlands Börsenradio Nummer 1. Ich habe mal bei unserem letzten Interview reingehört, was wir da festgestellt hatten. Das war im September. Deutschland kränkelt, hatten Sie gesagt. Aber Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas. Keine Anzeichen einer Rezession. Die Notenbanken sind richtigerweise auf dem Pfad der Zinssenkung. Das werden wir alles gleich nochmal ansprechen, Herr Klude. Aber das Top-Thema ist natürlich die US-Wahl. Wir haben heute den 4. November, morgen wird gewählt und die Kandidaten kämpfen derzeit noch in den Swing States um jede einzelne Stimme, hat man so den Eindruck. Und 77 Millionen haben bereits gewählt, das ist eine irrsinnige Zahl, das ist knapp über die Hälfte der Stimmen, die vor 4 Jahren insgesamt abgegeben wurden. Also ich glaube, der Spiegel hat getitelt, knapper US-Wahl. Was geht denn in Ihnen momentan vor? So ein bisschen hanseatische Gelassenheit?
Hanseatische Gespanntheit würde ich das mal umschreiben. Es gab ja früher mal eine Sendung, die hieß Der Preis ist heiß. Und irgendwie so kommt es einem jetzt ja auch vor, wenn man auf die US-Wahl guckt. Unheimlich enges Rennen, wenn man zumindest sich so die Wahlumfragen anschaut. Frau Harris mit viel Rückenwind gestartet nach ihrer Nominierung im August, aber der hat anscheinend dann doch wieder ja nachgelassen. Zuletzt hat Donald Trump wieder aufgeholt, aber ich sag mal, die Ergebnisse, die uns so von den Umfrageermittlern übermittelt werden, die sind ja so eng, die sagen ja alle selber, das ist alles im Bereich der Fehlertoleranz und mal führt der eine mit 1 oder 2 Prozentpunkten dann die andere. Also insofern, man kann es irgendwie gar nicht so richtig sagen und ja, Sie haben ja angesprochen, der Trend zur Briefwahl ist auch in den USA ungebrochen und nimmt immer weiter zu. Ich weiß, beim letzten Mal, bei der letzten Wahl, sah es ursprünglich, glaube ich, am Mittwochmorgen so aus, als ob Donald Trump das Rennen machen würde. Und als dann angefangen wurde, die Briefwahlstimmen aufzuzählen, da verschob sich das Ganze dann immer mehr in Richtung Joe Biden. Und der hat es dann ja letztendlich gemacht. Und deswegen, vielleicht wissen wir am Mittwochmorgen noch gar nicht so wirklich Bescheid. Also ich glaube, wir können uns da auf eine ganz, ganz spannende Woche gefasst machen.
Der Preis ist heiß, das war ja das mit aber nicht überbieten, ja? Wo die Kandidaten ihren Tipp abgeben sollten. Es ist ja sicherlich die Frage, die derzeit am häufigsten gestellt wird, wie soll ich mich aufstellen mit meinem Depot vor der Wahl? Es ist sicherlich nachvollziehbar, dass man diese Frage stellt und dass man da auch Antworten haben möchte, aber gibt es überhaupt vernünftige Tipps bei so viel Unwägbarkeit? Wer Präsident wird? Unklar. Was der Kongress macht? Unklar. Und letztendlich die Bedeutung der jeweiligen Konstellation für die Börse ist ja auch unklar.
Ja, ganz genau. Und da halten wir es dann tatsächlich mit hanseatischer Gelassenheit und sagen mal, wir machen mal gar nichts und raten auch den Kundinnen und Kunden oder all denjenigen, die sich für Börse interessieren, mal die Füße stillzuhalten, eben weil es so viele Unwägbarkeiten gibt. Man ist ja immer versucht, wenn es besonders unsicher ist oder wenn die Zeiten besonders unsicher sind, dann den Stecker zu ziehen und sagen, ah, ich gehe mal raus und realisiere mal. Häufig ist es dann so, dass man, ja, also vielleicht, wenn es auch in den ersten Tagen dann erstmal richtig aussieht, weil die Börse runtergeht, meistens kommt man nicht wieder richtig rein und manchmal entwickeln sich die Dinge dann doch anders. Vielleicht ist das Wahlergebnis dann tatsächlich so, wie man es erwartet, aber die Börse reagiert ganz anders darauf. Also insofern, ich sag mal, es ist ein Münzwurf eigentlich zu gucken, was jetzt in den nächsten Stunden und Tagen passieren wird. Wir versuchen natürlich immer den längerfristigen Blick zu haben und sagen, naja gut, um die US-Wirtschaft, da scheint es eigentlich ganz gut bestellt zu sein. Es wird sich jetzt wahrscheinlich weder unter Donald Trump noch unter Kamala Harris sehr schnell verändern. Klar, Trump hat natürlich, wie er das gerne macht, viele Dinge rausposaunt. Was er davon umsetzt, wie er es umsetzt, ist noch völlig offen. Ich glaube, klar, man muss davon ausgehen, dass die Dinge, die er angekündigt hat, dass er sich die auch vornehmen wird und dass er davon auch was machen wird. Ich sag mal, während seiner ersten Amtszeit, die Zölle kamen, glaube ich, so nach 2 Jahren. Also die ersten 2 Jahre war es noch relativ ruhig. Und dann fing das ganze Theater an mit den Handelsbeschränkungen und den Druckmitteln, Zölle. Also insofern, ich glaube, es wäre falsch, jetzt zu sagen, okay, mache etwas, weil ich etwas erwarte. Daraus leite ich jetzt ab, zu investieren oder auch rauszugehen aus dem Markt. Abwarten und Tee trinken und sich das Ganze in Ruhe anschauen.
Dann machen wir das doch. Also jetzt nicht Tee trinken, aber das Ganze in Ruhe anschauen. Wie ist denn die Situation in der US-Wirtschaft? Hat oder braucht die US-Fed Spielraum für ihre Zinsentscheidungen? Denn was die Menschen derzeit in den USA offensichtlich antreibt, das nehme ich so mit, das nehme ich so wahr, das sind die hohen Preise. Und dafür macht Trump eben die Demokraten verantwortlich.
Ja, das ist definitiv so. Also die Wirtschaft selbst bräuchte eigentlich für sich genommen erstmal keine Unterstützung. Wir haben ja jetzt Wochen, Monate, fast jahrelang ja über diese Szenarien diskutiert. Hard Landing, also kommt zu einer Rezession. Soft Landing, schwächt sich das wirtschaftliche Wachstum ab, ohne dass es zu einer Rezession kommt. No Landing ist ja eigentlich das, was man momentan sieht. Und das heißt, das Wirtschaftswachstum jetzt in diesem Jahr liegt auch zwischen 2,5 und 3%, wenn man die ersten drei Quartale sich anguckt. Fürs vierte Quartal ist jetzt auch nicht irgendwie eine große Veränderung absehbar. Also rein unter ökonomischen Gesichtspunkten, glaube ich, bräuchte die Fed jetzt noch gar nicht unbedingt zu handeln. Auf der anderen Seite darf man aber eben nicht vergessen, die Inflationsrate ist mittlerweile auch in den USA fast bei 2% angekommen. Noch nicht ganz, aber fast. Das heißt also, der sogenannte reale Leitzins, also der Leitzins abzüglich der Inflationsrate, der ist schon sehr, sehr hoch. Und daraus ergibt sich eben der Spielraum für die Notenbank, die Zinsen zu senken, weil sie natürlich sagt, wir wollen ja auch nicht das Risiko eingehen, wenn die Konjunktur dann doch irgendwann mal reagiert, dann erst anfangen zu müssen, wenn das Leitzinsniveau noch sehr, sehr hoch ist. Also insofern finde ich das plausibel, dass man mit einem großen Zinsschritt gestartet ist und wahrscheinlich in dieser Woche mit einem kleinen Zinsschritt auch weitermachen wird. Also das halte ich für das Wahrscheinlichste. Davon gehen auch die Märkte aus und das ist das plausibelste Szenario. Diese Woche, die fährt dann erst am Donnerstag mit der Zinsentscheidung, auch einen Tag später als üblich, eben auch wegen der Wahl.
Was für Möglichkeiten haben die Kandidaten denn eigentlich, er oder sie, je nachdem, wer im Weißen Haus sitzt, an der Preissituation irgendetwas zu drehen? Wenn Sie jetzt sagen, naja, es ist die Inflation wieder bei 2%, das ist ja irgendwo ein Zielkorridor, den man haben wollte, aber man darf ja niemals vergessen, die Preise gehen ja bei einer Inflation nicht runter, auch wenn sie nur 2% ist. Da müssten wir wirklich Deflation haben und das will ja auch keiner.
Genau, und das ist sicherlich das Problem. Also und da, ich sag mal, haben Ökonomen eine etwas andere Sichtweise wahrscheinlich auf die aktuelle Entwicklung im Vergleich zu den Bürgerinnen und Bürgern. Weil als Ökonom sagt man eben, naja, wir sind fast bei 2%, also das Inflationsproblem hat sich eigentlich erledigt. Während die Leute, die einkaufen gehen, natürlich feststellen, naja, also die Preise sind aber im Vergleich zu dem, wo sie vielleicht mal vor 3, 4, 5 Jahren gewesen sind, viel, um ein Vielfaches höher. Und ich sag mal, wenn man den Zeitraum nimmt, eben seit dem Antritt von Joe Biden sind die Preise um im Schnitt 20% und zum Teil eben noch deutlicher gestiegen. Kann man Biden dafür jetzt verantwortlich machen? Viel hatte natürlich mit Corona zu tun, also den Lieferengpässen und all den Dingen, die sich da über Angebotsverknappungen und großartigen Fiskalprogrammen und Stützungsmaßnahmen für die Konsumenten und zum Teil für die Unternehmen, da haben sich natürlich enorme Ungleichgewichte aufgebaut. Dann der Russland-Ukraine-Krieg, der natürlich auch seine Auswirkungen auf die Rohstoffpreise hatte. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, naja, das ist ein Biden-Thema, der das zu verantworten hat. Aber ganz ehrlich, diese Inflationsentwicklung, die sehen wir überall auf der Welt. Und das ist eben auch eigentlich charakteristisch. Preisentwicklungen haben sie normalerweise fast nie isoliert in einem Land oder in einer Region, sondern das sind globale Themen. Und genauso ist es hier eben auch. Wir haben tatsächlich überall auf der Welt diese hohen Preissteigerungsraten gehabt. Und die gehen jetzt wieder zurück. Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Ich sag mal, wenn man in die Türkei guckt beispielsweise, da haben wir halt eine vermurkste Geldpolitik gehabt. Das ist sicherlich ein bisschen was anderes. Aber prinzipiell kann man sagen, überall auf der Welt sind 2021, 2022 bis vielleicht Anfang 2023 die Preise massiv angestiegen. Und seitdem gehen sie aber auch relativ deutlich. Die Steigerungsraten, nur die Steigerungsraten, gehen halt wieder zurück. Und das gibt halt den Notenbanken eben auch die Gelegenheit, die Geldpolitik wieder zu lockern. Und das macht ja eben auch nicht nur die amerikanische Notenbank, nicht nur die Fed. Das hat eben hier die Europäische Zentralbank auch schon getan. Die hat ja auch schon dreimal die Zinsen gesenkt. Und wir sehen es eigentlich überall auf der Welt oder fast überall auf der Welt. Die Geldpolitik wird wieder gelockert.
America first, sagen die einen. Make America great again, sagen die anderen. Wie groß ist Amerika denn wirklich? Wie kommen die Unternehmen klar mit der jetzigen Situation? Die Berichtssaison war, so würde ich kurz zusammenfassen, ein Paradebeispiel für die Lage ist doch deutlich besser als die Stimmung.
Definitiv. Also das kann man, denke ich, schon so sagen. Das gilt für die gesamtwirtschaftlichen Zahlen, die wir sehen, also Wirtschaftswachstum, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut. Das gilt dafür, wenn man sich die Konsumausgaben anschaut, wie die wachsen, die Investitionen. Also eigentlich alles, wo man gerade auch als Europäer oder als Deutscher sagen würde, Mensch, da gucke ich ja mit einem gewissen Neid eigentlich über den großen Teich, weil bei den Amerikanern läuft es doch eigentlich ganz gut. Und genau das sehen wir auch bei den Unternehmen. Die Berichtssaison, würde ich sagen, kann man bisher einen Haken dran machen. Sie läuft natürlich wie immer auch mit Haken und Ösen dann. Also nicht alle Zahlen werden auch gleichermaßen honoriert und immer nur positiv aufgenommen. Haben wir in der vergangenen Woche auch gesehen, da enttäuscht mal der Ausblick und eine Aktie rauscht nach unten. Oder die Zahlen werden knapp verfehlt oder manchmal auch stärker verfehlt. Aber das Gesamtbild für den S&P ist schon so, wir haben ein ordentliches Gewinnwachstum. Die meisten Unternehmen haben es wieder mal geschafft, knapp 80% die Gewinnerwartungen zu übertreffen. Bei den Umsätzen ist es ein bisschen weniger. Auch das kennen wir aus den vergangenen Quartalen. Aber eigentlich, würde ich sagen, spiegelt das Bild eigentlich eine sehr, sehr gute und auch gesunde wirtschaftliche Entwicklung wider.
Ich hatte ja Sie eingangs zitiert mit, ja, Deutschland schwächelt, kein Anzeichen einer Rezession, deswegen doch nicht der kranke Mann Europas, wie wir an den Stammtischen ganz gern genannt werden. Jetzt nach diesem großen, großen USA-Block vielleicht doch nochmal kurz der Blick in Richtung Deutschland. Wie läuft es denn bei uns? Wie kommen die Unternehmen hier klar? Was machen die großen Unternehmen, die Blue Chips? Wie sieht es bei den kleineren aus, wo man ja doch in der Vergangenheit immer einen relativ deutlichen Unterschied gesehen hatte?
Ja, also an meiner Einschätzung vom, ich glaube, September hatten Sie gesagt, hatten wir uns das letzte Mal gesprochen. Da bin ich mittlerweile schon auch etwas skeptischer geworden, muss ich sagen. Keine Rezession, das ist ja durch die letzten offiziellen Wachstumsraten sogar bestätigt worden. Wir hatten ein kleines Wachstum im Quartal, dafür sind die Wachstumszahlen in Q2 nach unten revidiert worden. Also ich sage mal, alles in allem ist das Bild nach wie vor, die Wirtschaft stagniert eigentlich. Das kann aber natürlich auch nicht zufriedenstellen. Und in der Industrie muss man schon klar sagen, ich glaube, da haben wir eine Rezession. Das sieht man daran, dass die Industrieproduktion in den letzten Monaten, in den letzten Jahren deutlich gesunken ist. Die Unternehmen klagen darüber, dass sie zu wenig Aufträge haben. Also da ist die Situation schon deutlich prekärer. Bei den Dienstleistungsunternehmen, da sieht es halt ein bisschen besser aus. Und deswegen kann man jetzt vielleicht sagen, okay, an einer richtigen Rezession, da sind wir bisher dran vorbeigeschraubt. Und das werden wir vielleicht mit ein bisschen Glück auch weiterhin, wird uns das gelingen. Aber auf der anderen Seite, klar, die Impulse fehlen natürlich und die Unternehmen können, wollen nicht investieren, weil sie zu wenig Zutrauen in den Wirtschaftsstandort haben. Unsere Wettbewerbsfähigkeit leidet natürlich massiv, wenn man sich das anschaut. Und da hat natürlich die Politik auch ein großes Wort mitzusprechen an dieser Situation, weil einfach so viel Verunsicherung da ist. Wir sehen es jetzt an den aktuellen Diskussionen. Der eine hält einen Wirtschaftsgipfel ab und der andere. Und der eine kommt mit einem Plan und der andere. Und das hat alles nichts eigentlich mit einer funktionierenden Koalition zu tun. Und ja, das ist momentan, man schleppt, also so ein bisschen Siechtum eigentlich. Der Patient ist noch nicht ganz tot, aber er schleppt sich irgendwie so von Meter zu Meter und wird immer schwächer. Also es ist nicht schön, sich das Ganze anzuschauen. Und ich glaube, wir alle warten ja irgendwie darauf, dass es Ende mit Schrecken gibt und kein Schrecken ohne Ende hier.
No Landing in den USA, möglicherweise dann die weiche Landung in Deutschland. Mit einer ordentlichen Portion Sichtum, vielleicht kann man das so zusammenfassen. Carsten Klode, der Chefvolkswirt von MM Warburg. Dankeschön nach Hamburg und genießen Sie jetzt Ihren abwartenden Tee. Und dann wollen wir mal schauen, wie die US-Wahl ausgeht und wann wir ein Ergebnis haben.
Ja, das werde ich machen. Bei mir steht allerdings auch Kaffee auf dem Tisch. Aber der schmeckt auch und bis zum nächsten Mal, Herr Groß. Tschüss.
Börsenradio Network AG.